Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Assads Härte. Die syrische Armee greift mit tausenden Soldaten eine Stadt im eigenen Land an. Dafür gibt's international harsche Kritik. Aber das war's dann auch schon. Gaddafis Bedrängnis.
Diese Stadt wartet darauf, dass es einen Funken gibt, der sozusagen das Pulverfass hochgehen lässt und das Tripolis sich erhebt.
Wir sprechen mit einer der wenigen internationalen Journalistinnen in der libyschen Hauptstadt. Dann Kroatien auf dem Weg nach Brüssel. Die Europäische Kommission gibt grünes Licht für den EU-Beitritt. Und Polen auf dem Wachstumspfad. Der führt zwar seit Jahren nach oben, ist aber schlecht gesichert. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Thomas Kropf. Er hat die Nachrichten des Tages.
In Syrien geht die Armee nach Medienberichten mit rund 30.000 Mann gegen Aufständische in der Gegend der Stadt Jisr al-Shuhur vor. Die Stadt liegt an der Grenze zur Türkei. Nach dem Freitagsgebet gingen in verschiedenen syrischen Städten erneut Zehntausende auf die Straße, um gegen die Regierung zu protestieren. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verlangt vom syrischen Regime den sofortigen Zugang zu allen Opfern von Gewalt und zu allen Gefangenen. Einem Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union steht aus Sicht der EU-Kommission nichts mehr im Weg. Die Beitrittsverhandlungen seien im Wesentlichen abgeschlossen, hieß es in Brüssel. Sofern die Regierungen der 27 EU-Staaten zustimmen und auch Kroatien selbst, wäre ein Beitritt in rund 2 Jahren möglich. In Dänemark ist die Regierung mit ihrem Plan vorerst gescheitert, an den Grenzen zu Schweden und Deutschland wieder permanente Kontrollen einzuführen. Der Finanzausschuss des Parlaments hat den dafür nötigen Kredit nicht bewilligt. Als nächstes ist nun das Parlament am Zug. Die Regierung begründet ihren Plan, wieder permanente Kontrollen einzuführen, mit der grenzenlosen Kriminalität. Der Deutsche Bundestag, die Große Kammer des Parlaments, hat Ja gesagt zum zweiten Hilfspaket für Griechenland. Das zweite Paket soll 90 Milliarden Euro umfassen. Deutschland müsste 12 Milliarden beisteuern. Neu sollen sich laut den deutschen Regierungsparteien auch Banken und Versicherungen am Beitrag Deutschlands beteiligen. Erstmals haben die deutschen Behörden auf Sprossen jenen EHEC-Keim nachgewiesen, der für die aktuelle Epidemie verantwortlich ist. Laut dem Agrarministerium des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen stammten die Sprossen tatsächlich aus dem Biobetrieb, der schon länger im Verdacht stand. Gefunden wurde das Bakterium auf Sprossen, die eine Familie in den Abfall geworfen hatte. Zuvor hatten die deutschen Behörden Gemüse wie Tomaten, Blattsalate und Gurken als unbedenklich bezeichnet. Die französische Finanzministerin Christine Lagarde kandidiert, das ist seit einiger Zeit bekannt, als Nachfolgerin von IWF-Chef Strauss-Kahn. Sie ist die große Favoritin. Gleichzeitig wird sie aber auch verdächtigt, vor ein paar Jahren öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Und dieser Verdacht wird nicht ausgeräumt sein, wenn sie gewählt wird. Die Wahl soll vor Ende Juni stattfinden. Die Justiz hat heute bekannt gegeben, dass sie erst am 8. Juli beschließen will, ob sie Ermittlungen gegen Lagarde aufnimmt. Italien zieht seinen Botschafter in Brasilien ab. Es reagiert so auf den Entscheid des höchsten brasilianischen Gerichts vom Mittwoch, den früheren italienischen Linksextremisten Cesare Battisti nicht auszuliefern und ihn aus der Haft zu entlassen. Das italienische Außenministerium will zusammen mit dem abgezogenen Botschafter das weitere Vorgehen beraten. Der Bundesrat ändert ab dem nächsten Jahr die bestehende Energieetikette für Autos. Gleich bleibt die Einteilung in 7 Kategorien, die aufgrund des Treibstoffverbrauches und des Leergewichts des Autos erfolgt. Neu stützt sich die Energiekategorie aber noch stärker auf den CO2-Ausstoß des Fahrzeuges als auf das Gewicht. Zudem brauchen neu auch Elektroautos eine Energieetikette. Bei diesen zeigt sie an, wie viel CO2 das Aufladen des Fahrzeuges verursacht hat. Die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, die LSVA, soll auf 2012 der Teuerung angepasst werden. Der Tarif soll um etwa 3 Franken pro 300 gefahrene Kilometer erhöht werden für einen 40-Tonnen-Lastwagen. Das ergab ein Treffen eines Ausschusses der Schweiz und der EU in Brüssel, wie das Bundesamt für Verkehr mitteilt. Damit werde die Teuerung zum ersten Mal seit 2002 angepasst. Durch den Simplon-Bahntunnel können nach wie vor keine Züge fahren. Laut der SBB kann die zweite Röhre wegen dichten Rauches noch nicht benutzt werden. Die Sperrung dauere bis mindestens morgen Mittag. Noch nicht bekannt ist weiterhin die Ursache des Brandes. Bahnreisende werden bis auf Weiteres mit Bussen über den Simplonpass gefahren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.197 Punkten. Das ist ein Minus von 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.983 Punkten. Minus 1,2% ebenfalls dort. Der Euro wird zu einem Franken 20,95 gehandelt. Der Dollar zu 84,42 Rappen. Das Wetter. Heute Abend ziehen immer mehr Wolken auf und dem Jura entlang, sowie in den Alpen und im Tessin fällt vereinzelt Regen. Morgen ist es im Norden zunächst bewölkt und vor allem den Voralpen entlang und im Osten regnet es. Tagsüber wird es im Flachland, sowie auch im Westen und Wallis recht freundlich. Im Süden ist es teilweise sonnig mit lokalem Regen. Die Temperaturen erreichen im Norden knapp 20, im Süden 24 Grad. Am Sonntag scheint zunächst oft die Sonne, tagsüber ziehen Wolken auf. Am Pfingstmontag dann fällt im Norden verbreitet Regen, im Süden ist es wechselhaft. Die Temperaturen im Norden um 20 und im Süden um 24 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18:06. Hier die zwei wichtigsten Meldungen. Die San Bernardino-Strecke ist Richtung Norden zwischen Mesocco Nord und Pian San Giacomo nach einem Unfall gesperrt. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in beiden Richtungen, da gibt's 3 Kilometer Stau.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Unnachgiebig, isoliert, aber nicht am Ende, das syrische Regime nach seiner jüngsten Racheaktion. Nicht Bagdad, nicht Grozny, aber explosiv die Lage im bombardierten Tripolis. Zagreb rückt nach Westen, doch bevor Kroatien EU-Mitglied wird, muss es noch einiges tun. Weiter mit weniger Umweltschutz zu null Atomstrom, wie der Bundesrat beim Atomausstieg rechnet. Mit ein paar Klicks zur neuen politischen Gesinnung, wie das Internet das Wahlverhalten verändert. Dann:
Es ist das einzige magisch-mythische Objekt, welches die ganze Erde umspannt und welches alle Leute involviert.
Und das Objekt hat Räder, 4 Räder. Und schließlich Wirtschaftswachstum auf Polnisch, ein Hochseilakt zwischen Konsum und Schuldenberg. Hier im Echo der Zeit eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Das syrische Regime hat heute wieder einmal seine ganze Unnachgiebigkeit gezeigt und ist mit tausenden Soldaten in die Stadt Jisr al-Shukur einmarschiert. Angeblich wurden dort Anfang Woche 120 Soldaten ermordet. Schon vor der Offensive flohen Tausende in die benachbarte Türkei. Menschenrechtsorganisationen sind besorgt. Irene Meyer berichtet.
Es sei eine Offensive, die auf Bitten der Einwohner von Jisr al-Shukur unternommen werde, denn die Bevölkerung im Grenzort werde von bewaffneten Banden terrorisiert. Dies ist die Version des syrischen Staatsfernsehens. Menschenrechtler und Oppositionelle sagen, das Regime schlage einmal mehr mit aller Gewalt auf diejenigen ein, die den Aufstand wagten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verlangt den sofortigen Zugang zu den Opfern der Gewalt. IKK-Sprecher Hisham Hassan in Genf. Lange vor dieser öffentlichen Anfrage von heute habe das IKK Syrien immer wieder aufgefordert, in den letzten Wochen ihm Zugang zu den schutzlosen Personen zu gewähren, sagt Hassan. Über den Verlauf des Angriffs auf Jisr al-Shukur dringen nur wenige Nachrichten nach außen. Unabhängige Informationen gibt es nicht. In einem Nachbardorf der Stadt soll es zu Kämpfen gekommen sein. Auf Webseiten der Aktivisten heißt es, viele Panzer seien im Einsatz und Tausende von Soldaten. Ob und wer in der Stadt selber geblieben ist, wie groß also der Widerstand gegen die Regimetruppen ist, ist unklar. In vielen weiteren Städten Syriens demonstrierten an diesem Freitag wiederum Oppositionelle. Es gibt auch heute Meldungen von Toten. Das Regime setzt weiterhin auf brutale Gewalt. Dieses Vorgehen kostet Präsident Assad vermutlich einen seiner letzten Alliierten in der Region. Der türkische Premier Erdogan überraschte heute mit heftiger Kritik an die Adresse Assads. Gräueltaten warf er ihm vor und unmenschliches, unzivilisiertes Handeln. Unter diesen Umständen könne die Türkei Syrien nicht mehr verteidigen, sagte Erdogan. Mehrfach hatte der türkische Regierungschef Assad aufgefordert, endlich Reformen einzuleiten und die Dinge friedlich zu regeln. Erfolglos. Seit ein paar Tagen beschert Syrien den Türken nun auch noch ein Flüchtlingsproblem. Bis heute sollen rund 3000 Syrer über die Grenze in die Türkei geflohen sein. Es wird befürchtet, dass der Angriff auf Jisr al-Shukur noch viel mehr Syrer in die Flucht treiben könnte. Eine Sprecherin des Regimes in Damaskus buchte gegenüber Al Jazeera die Erdogan-Kritik unter türkischem Wahlkampf ab. Doch immer mehr Beobachter sprechen von einer entscheidenden Phase. Wie groß der Rückhalt des Regimes im Land noch ist, lässt sich von außen nicht beurteilen. Die beiden großen Städte Damaskus und Aleppo mit ihren einflussreichen sunnitischen Eliten und Geschäftsleuten hat der Aufstand bisher nur am Rand berührt. Heute wird aus Damaskus allerdings eine größere Demonstration gemeldet. Offensichtlich wird auch je länger je mehr die Lähmung der Wirtschaft und des Tourismus. Keine Fakten gibt es über eine angebliche Meuterei in der Armee. Die Aktivisten wollen von sehr vielen abtrünnigen Soldaten wissen. Die Sprecherin des Regimes, Rim Haddad, dementiert dies vehement. Zu 100% sicher sei sie, dass es absolut keine Meuterei gäbe in der syrischen Armee, sagt Haddad. Eine weitere Behauptung, die nicht zu überprüfen ist und die das Bild nicht klarer macht.
Irin Meyer. So unklar das Bild im Land selbst ist, so eindeutig ist die zunehmende internationale Isolation von Präsident Assad. Doch trotz all der harschen Worte, eine UNO-Resolution zu Syrien wurde bislang nicht verabschiedet. Heute Abend unternimmt der UNO-Sicherheitsrat einen neuen Anlauf. Ich habe unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger gefragt, ob der Sicherheitsrat sich nach der heutigen Offensive eher einigen werde.
Zumindest steigt nun der Druck auf jene Länder, die immer noch auf der Seite des Assad-Regimes stehen. Es wird zunehmend stoßend, dass der UNO-Sicherheitsrat schweigt angesichts von inzwischen über 1100 Toten in Syrien und nachdem auch der UNO-Menschenrechtsrat zumindest scharfe Kritik geübt hat. Aber noch sind einige Länder im Sicherheitsrat, Brasilien, Südafrika, Russland und China, nicht bereit, eine syrienkritische Resolution mitzutragen. Die offizielle Begründung ist die, es würden damit die Spannungen im Nahen Osten weiter steigen. Implizit üben diese Länder damit aber auch Kritik am NATO-Einsatz in Libyen. Sie wollen keinen Freibrief schaffen für weitere militärische Massnahmen. Aber wie gesagt, es könnte sich nun, nachdem sich die Lage in Syrien weiter zuspitzt, gewisse Positionswechsel ergeben. Wenn Demokratien wie Brasilien, wie Südafrika umschwenken sollten, würde Russland irgendwann alleine dastehen und möglicherweise das dann doch nicht machen wollen, also nicht alleine auf der Seite dieses Assad-Regimes stehen wollen.
Und wenn jetzt der Sicherheitsrat tatsächlich eine solche Resolution verabschieden würde, was hieße das für Assad?
Unmittelbar nicht wahnsinnig viel, denn die Resolution, wie sie verabschiedet würde, ist bereits sehr weichgespült. Es ist keine Rede da drin von militärischen Operationen, es ist auch keine Rede von Wirtschaftssanktionen mehr. Nicht einmal von einem totalen Waffenembargo ist die Rede, nur Empfehlungen, keine Waffen mehr an das syrische Regime zu liefern. Also konkret drinstehen dürfte letztlich nur eine Verurteilung des Vorgehens des Regimes in Damaskus und möglicherweise ein Hinweis auf Verbrechen gegen die Menschenrechte, gegen die Menschlichkeit. Also das wird Assad nicht in die Knie zwingen, sein Regime. Aber es wird ihm zumindest zeigen, dass es zunehmend international isoliert ist und dass die vor wenigen Wochen noch sehr zahlreichen Freunde doch allmählich weniger werden.
Einschätzungen von Fredrik Steiger. Auch in der Nacht auf heute hat die NATO ihre Luftangriffe auf die libysche Hauptstadt Tripolis fortgesetzt. Ziel war offenbar erneut das Anwesen von Diktator Muammar Gaddafi. Eine der wenigen internationalen Journalistinnen in Tripolis ist Sonja Zekri. Sie schreibt für die Süddeutsche Zeitung und für den Tagesanzeiger. Ich habe sie gefragt, was sie denn in der Stadt vom Bombardement mitbekommen habe.
In der Innenstadt selber bekommt man es vor allen Dingen über den Lärm mit, also über den Knall und über das Dröhnen, wenn wieder irgendwo eine Bombe eingeschlagen ist. Aber es ging in den letzten Tagen um das Regierungsanwesen, wo auch Militär ist von Muammar Gaddafi. Und man weiß nicht so richtig, was die NATO da sucht, aber am Dienstag beispielsweise, dem stärksten Bombardement seit Beginn des Einsatzes, ist das vor allen Dingen getroffen worden. Und wir sind nicht weit davon, man kriegt es also immer ganz gut mit.
Aber das heißt, es herrscht keine große Angst in der Stadt drin, weil man weiß, da werden nur Regierungsgebäude bombardiert.
Natürlich sind die Leute beunruhigt, die Kinder schreien, wenn das so nah ist. Das schlägt natürlich schon auch die Stimmung. Die Stimmung ist dann angespannt, die Leute haben Angst. Man weiß nicht, ob es Querschläger gibt. Im Grunde genommen haben mir Leute auch gesagt, wir wissen, die NATO zielt auf Regierungsgebäude. Es gibt viel Satellitenfernsehen hier, das heißt, die gucken eben auch was anderes als libysches Staatsfernsehen. Die Stadt ist nicht in Panik. Nicht, dass die Leute schreiend aus den Häusern auf die Straßen fliehen. Das ist nicht Grozny und das ist eben auch nicht Bagdad.
Nun wird Tripolis ja nicht nur bombardiert, sondern ist auch weitgehend isoliert vom Umland. Wie macht sich denn das im Alltag der Stadt bemerkbar?
Ja, so isoliert ist es nicht. Also es kommen ja aus Libyen immer noch Leute raus und rein. Das schon. Viele Leute fliehen auch. Aber man merkt natürlich schon, dass sich beispielsweise die Versorgungslage verändert hat. Lebensmittel sind teurer geworden, etwas schwerer zu bekommen. Wobei man nicht sagen kann, dass in den Supermärkten alle Regale leer gekauft sind. Das würde auch nicht stimmen. Aber es ist sozusagen so eine beginnende Verknappung. Was sehr, sehr stark sich bemerkbar macht, ist, dass es fast kein Benzin mehr gibt, dass es riesige lange Schlangen vor den Tankstellen gibt, weil natürlich inzwischen Libyen überhaupt kein Öl mehr produziert, weil die Pipelines bombardiert sind und weil ausländische Ölarbeiter geflohen sind. Und dadurch sind die Straßen in Tripolis nachmittags so gut wie ausgestorben.
Und was heißt diese Verknappung für die Unterstützung von Muammar Gaddafi? Wendet sich die Bevölkerung jetzt mehr von ihm ab oder schaut sie sich im Gegenteil immer mehr hinter ihm?
Ich habe wenige Leute getroffen, die gesagt haben, wir halten es nicht mehr aus. Also da ist Tripolis noch lange nicht. Die Leute, die gegen die libysche Regierung sind und eben gegen Gaddafi, sind es nicht wegen dieser Umstände, sondern aus anderen Gründen, die eben mit seiner Politik und mit seiner Reaktion auf diesen Aufstand zu tun haben.
Und machen sich diese Leute, die gegen Gaddafi sind, in Tripolis auch bemerkbar?
Wir kriegen davon nur sehr, sehr eingeschränkt etwas mit. Man muss wissen, dass alle ausländischen Journalisten, die die libysche Regierung zulässt, an der Grenze abgeholt werden, in einem Bus nach Tripolis gebracht werden, in einem einzigen Hotel untergebracht werden und nach der Idee der libyschen Regierung größere Ausflüge und Gespräche mit den Einheimischen, also mit den Libyern, nur in Begleitung eines Aufpassers machen dürfen. Man hört von Demonstrationen, man hört auch von Toten bei Demonstrationen. Wir hören hier zum Teil stundenlange Schießereien. Ich habe jetzt gehört, es gibt sogar Stadtteile in Tripolis, in die sich Regierungsmitarbeiter überhaupt nicht mehr reintrauen. Es gibt ganz sicher Widerstandsnester in dieser Stadt. Wie groß die sind, ist von unserer Position aus sehr schwer festzustellen.
Und wie sieht das denn aus für die Bevölkerung? Sie haben vorher gesagt, man könne immer noch Al Jazeera beispielsweise empfangen. Das heißt, die Leute in Tripolis erfahren beispielsweise, dass der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs den Gaddafi-Truppen systematische Vergewaltigungen vorwirft.
Also wenn das über die internationalen Sender läuft, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Leute das mitkriegen. Aber ich würde solche Sachen für die Innenwirkung hier auch nicht überschätzen. Ich glaube, dass diese internationale Anklage für die Leute viel weniger entscheidend ist als die Frage, wie weit sind die Rebellen vorgerückt von Osten, von Süden. Gab es wieder Demonstrationen, gab es Schießereien, wie sicher ist die Stadt? Das sind die Dinge, die die Leute am Ende beschäftigen.
Tripolis gilt ja als Hochburg der Gaddafi-Anhänger. Was denken Sie, was würde denn geschehen, angenommen die Rebellen würden Tripolis tatsächlich irgendwann einnehmen?
Es ist sehr schwer zu sagen, was ich gehört habe, wenn man so durch die Stadt geht, dass Leute sagen, wir warten. Diese Stadt wartet darauf, dass es einen Funken gibt, der sozusagen das Pulverfass hochgehen lässt. Dadurch, dass eben hier die besten Truppen stehen, am besten ausgebildet, von den loyalsten Männern befehligt, unter anderem von den Söhnen von Gaddafi. Wir warten darauf, dass sie kommen, dass jemand das Signal gibt und dass Tripolis sich erhebt. Und dann ist eben sehr die Frage, in welche Richtung es sich entwickelt. Ich würde vermuten, wenn es einen Aufstand gibt und einen Sieg der Rebellen und sich Tripolis erhebt, und das ist sehr eindeutig, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich die Gaddafi-Getreuen sehr, sehr schnell zurückziehen, fliehen. Wenn es aber keinen entscheidenden Sieg gibt, wenn es praktisch eine unentschiedene Situation gibt, dann kann das alles sehr lange dauern und dann kann es eben auch sehr schlimm werden für die Stadt, weil es dann eben möglicherweise wirklich zu Häuserkämpfen kommt, Viertel gegen Viertel, sehr unübersichtlich. Aber das ist im Moment alles noch sehr schwer einzuordnen.
Sonja Zekri aus Tripolis, sie schreibt für die Süddeutsche Zeitung und für den Tagesanzeiger. 6 Jahre lang dauerten die Verhandlungen. Heute nun erklärte die EU-Kommission, man könne die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien als abgeschlossen betrachten. Das Land habe sich reformiert und verändert. Damit hat Kroatien gute Aussichten, 2013 das 28. EU-Mitglied zu werden. Doch bis es soweit ist, hat das Land noch einiges zu tun. Walter Müller.
Der Zagreber Politologe Žarko Puchovski zweifelte nicht daran, dass die EU-Kommission in Brüssel heute grünes Licht geben würde. Denn Kroatien weiter hängen zu lassen, hätte die Bevölkerung zur Ablehnung des EU-Beitrittes an der Urne provozieren können, meint der 65-jährige Puchovski. Und die Erweiterungspolitik der EU Richtung Südost wäre damit gescheitert gewesen. Davor hätten sich die Eurokraten in Brüssel gefürchtet.
Das wäre wahrscheinlich das Ende dieser Politik der EU, neue Mitgliedstaaten sozusagen zu rekrutieren aus der Balkanregion.
Der Menschenrechtsaktivist und Professor für politische Philosophie unterstreicht damit, dass auch die EU ein Interesse daran hat, die kriegsgeplagten Staaten des westlichen Balkans einzubinden, dem Frieden zuliebe. Die EU-freundliche Stimmung in Kroatien wankte Mitte April, als das Haager Kriegsverbrechertribunal Ex-General Ante Gotovina zu 24 Jahren Gefängnis verurteilte. Gotovina wird in Kroatien als Kriegsheld gefeiert, der sich beim Zerfall Jugoslawiens gegen die serbische Aggression zur Wehr setzte. Das Haager Urteil kritisierten auch der Staatspräsident und die Ministerpräsidentin, was für Verwunderung in europäischen Hauptstädten sorgte. Die Verfolgung und Aburteilung von Kriegsverbrechern der 1990er Jahre ist eine Auflage der EU, mit der sich Kroatien besonders schwer tut. Dass die Beitrittsverhandlungen nun 6 Jahre gedauert hätten und so schwierig gewesen seien, habe aber noch andere Gründe, sagt Žarko Puchovski. Kroatien sei sehr reformbedürftig gewesen und habe zweitens dafür bezahlen müssen, dass die EU mit der vorschnellen Aufnahme von Bulgarien und Rumänien eine Dummheit gemacht habe.
Und jetzt waren alle vorsichtig, dass man so eine Fehlentscheidung nicht noch einmal trifft.
Und drittens habe Kroatien Brüssel gegenüber oft geschummelt, vor allem die vormalige Regierung von Ministerpräsident Ivo Sanader.
Weil kroatische Behörden in vielen Aspekten irgendwie versuchten, die Kollegen aus der EU mit falschen Daten, mit Schwindeln sozusagen, zu betrügen.
Die neue Regierungschefin Jadranka Kosor aber intensivierte den Kampf gegen die Korruption und trat der EU gegenüber ehrlicher auf. In der Folge verschonte die kroatische Justiz auch Ex-Premier Ivo Sanader nicht. Wegen Verdacht auf Korruption sitzt er seit einem halben Jahr in einem österreichischen Gefängnis in Auslieferungshaft. Die EU will ihr zukünftiges Mitglied nun alle 6 Monate kontrollieren, bis zum definitiven Beitritt im Juli 2013. Denn es soll sichergestellt werden, dass Kroatien nicht nur EU-konforme Gesetze verabschiedet, sondern diese auch umsetzt. Unter anderem müssen die 6 Schiffswerften privatisiert werden wegen dem Wettbewerbsrecht der EU, was 20.000 Angestellte arbeitslos machen könnte. Politologe Žarko Puchovski, der in Frankfurt Philosophie studiert hatte, schaut dem EU-Beitritt mit gemischten Gefühlen entgegen.
Ich werde nicht glücklich sein, weil ich sehr viele Probleme in der EU sehe, aber ich glaube, das ist der einzige Weg für die weitere Zivilisierung der Gesellschaft und für den Fortschritt im Sinne der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und so weiter.
Die Regierungen der 27 EU-Staaten müssen einstimmig den Abschluss der Beitrittsverhandlungen beschließen, was sie möglicherweise am EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel tun werden. Danach könnte der Beitrittsvertrag unterschrieben werden. Und 30 Tage später hätte Kroatiens Bevölkerung darüber abzustimmen.
Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht es weiter mit elektronischen Wahlzetteln, fahrenden Ich-Prothesen und konsumfreudigen Polen. Doch zunächst atomfreie Szenarien. Damit nach dem geplanten Ausstieg aus der Atomenergie keine gewaltige Stromlücke entsteht, will der Bundesrat unter anderem die Wasserkraft ausbauen. Das hat Bundespräsidentin Doris Leuthard angekündigt. In der Energiewirtschaft reibt man sich die Augen. Dort ist man bisher nämlich davon ausgegangen, dass das Potenzial der Wasserkraft schrumpfen wird, wegen Gewässerschutzbestimmungen und der Klimaerwärmung. Recherchen von Schweizer Radio DRS zeigen nun, weshalb die Wasserkraft plötzlich mehr Strom liefern soll. Das Bundesamt für Energie rechne mit einem massiven Abbau bei Umwelt- und Naturschutz. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Für den Ersatz der Atomkraftwerke werde man neue Lösungen suchen müssen, gab Energieministerin Doris Leuthard am 25. Mai bekannt. Das erste Element sei ein Ausbau der Wasserkraft.
Im Bereich der wirklich zusätzlichen Produktion rechnen wir mit einer Zielgröße von rund 4 Terawattstunden, die man im Laufe der Jahre entwickeln kann.
Das sind 4 Milliarden Kilowattstunden Strom zusätzlich bis im Jahr 2050. In den Schweizer Stromkonzernen kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Man habe sich gefragt, sagt der Leiter der hydraulischen Produktion beim Elektrounternehmen Alpiq, Jörg Eberhardt.
Ja, haben wir da im hydraulischen Alltag unterwegs durch die Schweiz irgendwelche Projekte übersehen? Überrascht hat es uns, weil noch bis vor kurzem ganz andere Zahlen im Raum gestanden haben.
In der Tat ist im geltenden Energiegesetz ein Zuwachs der Wasserkraft im Umfang von nur 2 Terawattstunden verankert. Wie kommt man also zu einem doppelt so großen Potenzial? Schweizer Radio DRS hat am Montag beim Chef der Sektion Wasserkraft im Bundesamt für Energie, Renaud Jouira, nachgefragt. Auch dieser zeigt sich über die Aussage von Bundesrätin Leuthard erstaunt. Jouira gibt zu bedenken, dass die Klimaerwärmung zu einer Reduktion des Wasserkraftpotenzials um geschätzte 2 Terawattstunden führen werde, wie Studien zeigten. Zusätzlich habe man bisher damit gerechnet, dass die Restwasserbestimmungen im Gewässerschutzgesetz ab 2035 ebenfalls erhebliche Einbußen bei den Wasserkraftwerken zur Folge hätten. Also ausgerechnet dann, wenn das letzte Atomkraftwerk vom Netz gehen soll. Renaud Jouira erklärt am Montag:
Die Größenordnung etwa im Jahre 2050 bei 2 Terawattstunden Einbuße.
Eine Studie spricht sogar von bis zu 3,75 Terawattstunden Minus wegen des Restwassers. Das führt den Chef der Sektion Wasserwirtschaft zur Feststellung, dass der Ausbau von 4 Terawattstunden gleich wieder weggefressen würde.
All das führt eigentlich dazu hin, dass ab 2035 etwa die Produktion der Wasserkraft abnehmen könnte.
Doch nach der Aufnahme des Interviews mit Sektionschef Jouira interveniert die Medienstelle des Bundesamtes für Energie. Die Aussagen des Wasserkraftverantwortlichen seien falsch. Bei der von Bundesrätin Leuthard genannten Zahl seien Klimaerwärmung und Gewässerschutz bereits abgezogen. Schweizer Radio DRS hakt nach und verlangt vom Bundesamt die detaillierten Berechnungen. Heute Mittag treffen die Details bei uns ein. Sie zeigen, dass das auf Direktionsstufe errechnete Ausbauszenario mit einem massiven Abbau der geltenden Natur- und Gewässerschutzbestimmungen rechnet, um auf das zusätzliche Potenzial von 4 Terawattstunden zu kommen. Von neuen Rahmenbedingungen ist die Rede. So unterstellt das Bundesamt für Energie, dass die Restwasserbestimmungen wegen des Atomausstiegs nur noch moderat umgesetzt würden. Wörtlich schreibt das Bundesamt:
Es ist deshalb mit rund der Hälfte der bisher angenommenen Produktionseinbußen zu rechnen.
Gleichzeitig geht das Bundesamt in seinem Szenario davon aus, dass 9 Gebiete, die vor Jahren als Schutzzonen erklärt worden waren, als Schutzzonen aufgehoben würden. Dazu gehören zum Beispiel die Greina im Kanton Graubünden oder eine riesige Zone am westlichen Rand des Aletschgebietes im Kanton Wallis. Zitat Bundesamt:
Unter neuen Rahmenbedingungen könnten diese Gebiete wieder der Wasserkraftnutzung zugeführt werden.
Ausstieg aus der Atomkraft, dafür Verzicht auf Umwelt- und Landschaftsschutz. Das ist also die Grundlage des bundesrätlichen Szenarios in Sachen Wasserkraft. Die Reaktion von Umwelt- und Naturschutzverbänden dürfte heftig sein.
Philipp Burkhardt. Die Berechnungen, die das Bundesamt für Energie aufgrund unserer Anfrage erstellt hat, finden Sie auf drs.ch. Wahlen per Mausklick. Der Bundesrat hat heute einen Bericht über die Demokratie im Internetzeitalter entgegengenommen. Und die Entwicklung ist rasant. Hunderttausende nutzen bereits Internetwahlhilfen wie SmartVote oder Vimentis. Der nächste Schritt könnten elektronische Wahlzettel sein. Aber das wirft Fragen auf. Grundsätzliche Fragen. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Ein Klick hier, ein Klick dort. Wenige Minuten dauert die Beantwortung einer Liste mit politischen Fragen und schon spuckt der Computer den Namen eines passenden Kandidaten für den Nationalrat heraus. Diese Online-Kandidatensuche, wie sie beispielsweise SmartVote anbietet, ist viel mehr als nur eine Spielerei für politisch Interessierte. Das sagt Politologe Andreas Ladner von der Universität Lausanne, der SmartVote wissenschaftlich begleitet.
Wir haben in unseren Studien zeigen können, dass man schon davon ausgehen kann, dass Smart Vote zuerst einmal einen positiven Einfluss auf die Beteiligung hat. Viele Leute sagen, das Tool habe sie dazu veranlasst, doch an den Wahlen teilzunehmen. Sie wissen jetzt, wen sie wählen wollen. Und ich denke, man kann auch zeigen, dass gewisse Parteien eher davon profitieren.
So könnte eine traditionelle linke Wählerin per Mausklick plötzlich die Grünliberalen entdecken oder ein langjähriger SVP-Wähler die BDP beispielsweise. Doch es gibt auch Kritik an den Online-Wahlhilfen. Politiker könnten ihr Profil, das sie per Fragekatalog selber bestimmen, manipulieren, heißt es. Die Parteien wiederum kritisieren die Fragestellungen und letztlich die Aussagekraft der Antworten. Trotz dieser Bedenken dürfte in Zukunft die Online-Wahlhilfe noch wichtiger werden und das hängt mit der elektronischen Stimmabgabe zusammen. Schon bei diesen Wahlen 2011 werden die ersten Auslandschweizer online wählen können. Später soll die Stimmbevölkerung auch im Inland diese Möglichkeit erhalten. Für Publizist Thomas Hämmerli vom Online-Dienst Votte.ch gehört die Wahlurne im Bahnhof bald der Vergangenheit an. Sie sei
ein Relikt aus anderen Zeiten. In der Zukunft wird alles über das Netz funktionieren und von daher ist ganz klar, dass die Bedeutung von Instrumenten wie Smart Vote massiv steigen wird.
Auch für Forscher Andreas Ladner ist klar, dass es künftig eine Form der Verknüpfung geben könnte von elektronischer Wahlhilfe und elektronischer Stimmabgabe.
Wenn wir elektronisches Wählen in der Schweiz haben, dann wird es wahrscheinlich fast unmöglich sein, dieses elektronische Auswählen nicht mit zu berücksichtigen.
Den Betreibern von Online-Wahlhilfen schwebt der elektronische Wahlzettel vor. Die Nutzer sollen ihre Internetauswahl gleich auch elektronisch ins Wahlbüro übermitteln können. Das steht für die Bundeskanzlei derzeit aber nicht zur Diskussion. Der Wahlvorgang sei eine staatliche Aufgabe und müsse absolut neutral sein, sagt Sprecher Thomas Abecklen.
Die Bundeskanzlei ist dafür da, zu garantieren, dass der Wahlvorgang unbeeinflusst passiert. Und deshalb darf es keinerlei Verbindung zu Angeboten Dritter geben.
Für die Betreiber solcher Angebote ist dagegen klar, längerfristig könne diese Trennung kaum aufrechterhalten bleiben, so auch Publizist Hämmerli von Votte.ch.
Ich verstehe, wenn man sich jetzt noch scheut wegen Sicherheitsbedenken, man hat noch viel zu wenig Erfahrung. Langfristig aber kann man das garantiert technisch lösen. Und was das Argument anbelangt, dass der Staat neutral bleiben muss, das soll er. Aber wenn alle Parteien oder interessierten Organisationen sich alle gleich verlinken könnten, dann fällt das Problem mit der Neutralität dahin.
Glaubt wenigstens Hämmerli. Beim Bund dagegen herrscht große Skepsis. Wie weit die Behörden in Sachen Internet und Wahlen gehen werden, muss letztlich die Politik entscheiden.
Bei zahlreichen Kindern ist das erste Wort nicht Mama, nicht Papa, sondern Auto. Und das ist nur eines von zahllosen Zeichen dafür, dass Autos weit mehr sind als vier Räder, ein Motorblech und ein Haufen Elektronik. Autos transportieren neben Passagieren auch Status, Werte und Wünsche. Und genau das ist Thema von Fetisch Auto, der neuen Ausstellung im Tengeli-Museum in Basel. Romana Costa war dort.
Ein dröhnender Motor war in Jean Tinguelys Ohren Musik. Denn der Schweizer Künstler war ein absoluter Autonarr. Er liebte schnelle Boliden, verpasste kaum ein Formel-1-Rennen und teilte sein Schlafzimmer mit einem Rennwagen, einem Lotus. Roland Wetzel, Direktor des Tinguely-Museum.
Er hatte einige Ferraris, die er regelmäßig auch zu Schrott fuhr. Er fuhr Mercedes und er war ein chronischer Schnellfahrer und er war selbst eben kein besonders guter Fahrer. Also er hat auch einige Ferraris im Straßengraben parkiert.
Temporausch und Crash. Dieses ambivalente Verhältnis zum Auto spiegelt sich auch in Tinguelys Skulpturen aus Autoschrott. Etwa im beweglichen Altar aus Formel-1-Chassis, dem er einen tödlich verunfallten Rennfahrerfreund widmete. Die Rennmaschine als Todesmaschine. Die Ausstellung Fetisch Auto ist wie ein riesiges Rad aufgebaut, dessen Speichen in die verschiedenen Themenbereiche fügen. Im Zentrum schwebt an Fäden wie ein riesiges Mobile ein hellblauer VW-Käfer, der quasi in seine Einzelteile explodiert ist. Diese Arbeit des mexikanischen Künstlers Damian Ortega zeigt auf poetische Art, dass dieses komplexe Vehikel mehr ist als bloß Materie.
Es ist das wichtigste Kultobjekt im 20. Jahrhundert eigentlich, das Auto. Und das rankt sich sehr viel und es ist mit anderen Worten auch das einzige magisch-mythische Objekt, welches weltweit die ganze Erde umspannt und welches alle Leute involviert.
Bilder der Futuristen vor rund 100 Jahren dokumentieren den ersten Rausch der Geschwindigkeit und zelebrieren das Auto als Muse und neues Schönheitsideal. Nach der anfänglichen Euphorie folgt aber bald die Ernüchterung. Der Verkehr nimmt zu, es gibt mehr Unfälle. Der Innerschweizer Polizeifotograf Arnold Odermatt zeigt es in seinen Bildern, etwa einem Mercedes, der nach einem Crash um eine Straßenlaterne gewickelt ist.
Oh Lord! Won't you buy me a Mercedes-Benz?
Das Auto verspricht Freiheit, trotz Stau, trotz Gefahr und Lärm. Es erweitert die Persönlichkeit, regt Gefühle an, wird zum Statussymbol, zum Prestigeobjekt, zur Potenzmaschine und zum Fetisch.
Der Fetisch ist ein Zaubermittel und das Auto wird als Zaubermittel angesehen, indem man ihm Kräfte und Möglichkeiten zuschreibt, die es eigentlich nicht hat, aber die doch immer mitschwingen, wenn man über das Auto redet oder daran denkt oder es besitzt oder kauft.
Roland Wetzel unterscheidet das Auto als Warenfetisch, als religiöser oder sexueller Fetisch. Vergöttert wie eine Geliebte, die Kunst spiegelt das eindrücklich. In einem Film leckt ein Mann die wohlgeformten Rundungen des geliebten roten Gefährts Zentimeter um Zentimeter mit der Zunge ab und treibt damit den Autokult ad absurdum. Eine andere Arbeit zeigt die Verbrennung eines Mercedes. Vergöttert oder verflucht, das Auto lässt niemanden kalt.
Das Auto als Körpererweiterung, man wird selber ein Stück weit zum Prothesengott, indem man ein Auto lenkt und seine bescheidenen Möglichkeiten der Fortbewegung erweitert.
Die Kunstwerke zeigen verspielt, aber auch kritisch, wie das Auto vor allem auch Status, Werte und Wünsche transportiert, was die Leute auf der Straße bestätigen.
Der Bubentraum, den ich auch verwirkliche.
Gewisse Autos haben Sexappeal, andere nicht. Und für mich sind es vor allem die italienischen Autos.
Maskuline Formen, einen starken, prägnanten Designauftritt.
Aber eine junge Freundin habe ich vielleicht auch wegen dem Ranger, aber nein, sicher nicht.
Musik und Stimmen zum Fetischauto im Beitrag von Romana Costa. Osteuropa wurde von der Wirtschaftskrise heftig durchgeschüttelt, mit einer großen Ausnahme, Polen. Die größte osteuropäische Volkswirtschaft wuchs sogar im Krisenjahr 2009 und brummt seither fleißig weiter. Trotzdem mehren sich die Stimmen, die vor zu viel Optimismus warnen und Reformen fordern, denn Polen hat sich sein Wachstum zum Teil mit Schulden erkauft. Polen zwischen Boom- und Absturzgefahr. Ein Beitrag von Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
In einem Wasserwerk in Breslau laufen die Pumpen auf Hochtouren. Das Werk aus den 70er Jahren entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss erneuert werden. Die Sanierungsarbeiten führt der Unternehmer Paweł Rosinkiewicz aus. Er kann sich der Aufträge derzeit kaum erwehren.
Zurzeit, wir haben viele Kontrakte gekriegt, ja. Und wir haben viele Realisationen.
Rosinkiewicz's Firma baut Wasserleitungen, Pumpen, Kläranlagen, aber auch Schwimmbäder und Biotope und kommt so gleichermaßen in den Genuss von öffentlichen wie auch privaten Aufträgen. In Polen werde konsumiert, als sei nichts gewesen, sagt der Firmenchef.
Mamy bardzo cały czas zachowany dość dobry popyt wewnętrzny. To oznacza, że ludzie.
Die konstante Nachfrage wirkt sich positiv auf den Binnenmarkt aus, der in Polen mit seinen fast 40 Millionen Einwohnern groß ist. Dank des internen Konsums konnte ein Absturz in die Rezession verhindert werden, als ganz Europa über Einbrüche klagte. Der rege Binnenmarkt sei zweifellos einer der Hauptgründe, weshalb es mit Polen ununterbrochen bergauf gehe, sagt Zbigniew Sebastian, der Wirtschaftsförderer der Region Niederschlesien.
I think it's the main reason. So the Polish entrepreneurs and Polish society is right now very, very active.
Unternehmen und Konsumenten seien sehr aktiv, wie er sagt, ausgabenfreudig. Der Binnenmarkt entwickle genügend Zugkraft, um Polen möglicherweise auf Jahre hinaus als Wachstumslokomotive in Osteuropa zu etablieren. Die interne Nachfrage verschont die Wirtschaft auch von zu großer Exportabhängigkeit. Polen ist längst nicht so stark auf die Güterausfuhr ausgerichtet wie etwa die Nachbarstaaten Tschechien oder die Slowakei. Außerdem stehe der Export erst noch auf einer diversifizierten Basis.
In Poland, the business activity is covered in different areas.
Aus Polen würden nicht nur konjunkturanfällige Industrieprodukte ausgeführt, sondern auch Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel. Es gäbe hier keine industrielle Monokultur. Als weitere Gründe für die stabile Wirtschaftslage in Polen führt Zbigniew Sebastian die relativ gesunden Banken an, die mit ihren konservativen Geschäftsmodellen weniger Risiken eingegangen seien als Banken im Westen. Dann die Gelder aus dem EU-Strukturfonds, die stets geflossen seien, als andere Quellen versiegten. Und nicht zuletzt die liberale Regierungspolitik und die tiefen Einkommenssteuern, die den Leuten den Konsum überhaupt erst ermöglicht hätten. Premierminister Donald Tusk hat also allen Grund, sich auf die Schultern zu klopfen und sich zu rühmen, dass seine konsequent wirtschaftsfreundliche Politik ihre Wirkung tue.
Pokazuje, że ta nasza konsekwencja i przygotowania rządu do uzbrojenia Polski na ten trudny czas przynoszą efekty.
Doch zu den Lobhudeleien gesellen sich zunehmend kritische Stimmen. Es sei keineswegs angezeigt, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, denn Polen habe noch einen immensen Reform- und Modernisierungsbedarf, so der Tenor. Selbstkritisch erwähnt sogar der Sprecher der Stadt Breslau, Paweł Czuma, die noch immer sehr umständliche Bürokratie und die vielen Gesetze, die den Unternehmen und Investoren das Leben schwer machten.
I think one weak point is problem with law. Our law is not very good for investors, for businessmen.
Die rechtliche Situation sei unübersichtlich. Allein im vergangenen Jahr habe der Staat über 200 neue Gesetze und 1500 Vorschriften erlassen, welche nur die Wirtschaft betreffen. Das sei auch für die lokalen Behörden eine Herausforderung, klagt Czuma. Weitere Probleme ortet er bei der Infrastruktur. Natürlich habe diese den gewünschten Ausbaustandard noch nicht erreicht.
Of course our infrastructure is not so good like we want. That's obvious.
Verkehrswege, Energieversorgung, Gebäudesanierungen, da gäbe es noch großen Nachholbedarf. Mit der ausufernden Bürokratie und der mangelnden Infrastruktur verbunden ist das Problem der mageren Investitionen. In Polen werde zu wenig investiert, sagt der Warschauer Wirtschaftsprofessor Bohdan Wisznikiewicz, besonders von privater Seite.
My concern is on the very low growth of investment. And investments in Poland are mostly public investments.
Investitionen würden vor allem vom Staat getätigt, was aber wiederum die Verschuldung in die Höhe treibe. Die Regierung habe sich von der allgemein guten Stimmung anstecken und zu einer unvorsichtigen Ausgabenpolitik verleiten lassen, erklärt der Professor. Das Wachstum habe sie sich gewissermaßen erkauft, was im letzten Jahr zu einem Rekorddefizit von 8% des Bruttoinlandprodukts führte. Man müsse sich Sorgen machen um den polnischen Haushalt.
Right now our main concern is budget deficit and growing public debt.
Defizit und Schulden wüchsen in einem ungesunden Maß. An einer Uhr im Warschauer Zentrum könne man die rasante Schuldenzunahme im Sekundentakt mitverfolgen.
In the center of Warsaw you will see a special installation which is called the debt counter, and you will see how much every second the Polish debt is growing.
Das sei zwar spektakulär anzusehen, sagt Wirtschaftsexperte Wisznikiewicz, doch müsse jedem dabei klar werden, dass es so nicht weitergehen könne. Um die dringendsten Haushaltlöcher zu stopfen, hat die polnische Regierung unlängst die private Rentenversicherung teilverstaatlicht und verscherbelt darüber hinaus das Familiensilber. Staatsbetriebe werden, teils unter ihrem Wert, im Eiltempo abgestoßen. Warschau reagiert damit auf Warnsignale internationaler Agenturen, die Polen schon als neuesten Schuldenpatienten sehen. Ohnehin müssen die Ausgaben rasch reduziert werden, denn das Land will oder muss innerhalb der nächsten Jahre dem Euro beitreten. Der EU hat die Warschauer Regierung deshalb versprochen, den Budgetfehlbetrag bis in 2 Jahren unter 3% zu drücken. Ein unrealistisches Ziel, findet Bohdan Wisznikiewicz.
Theoretically it is possible, if government has enough political will, it can be done.
Mit genügend politischem Willen sei so ein Klimmzug zwar machbar, aber gerade in einem Wahljahr wie diesem zweifle ich am politischen Willen. Ein abrupter Ausgabenstopp sei nicht zu erwarten. Doch die öffentlichen Finanzen müssen früher oder später saniert werden, will sich Warschau für den Euro qualifizieren. Dazu müssten etwa die Verwaltung gestrafft oder Rentenprivilegien für gewisse Berufsgruppen abgeschafft werden. Dagegen sind die Widerstände groß. Polen ist zwar im Allgemeinen gut unterwegs, hat viel erreicht in den letzten 20 Jahren und nimmt als erstarkte Mittelmacht eine zunehmend wichtige Rolle in der EU ein. Doch muss es aufpassen, von der Krise nicht noch mit Verspätung eingeholt und wieder zurückgeworfen zu werden.
Das war Marc Lehmann und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.